SRF 1.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Zwei neue Namen für Ägypten. Al-Beblawi soll Premierminister und El-Baradei Vizepräsident werden. Hamstern 1. Der Europäische Gerichtshof verhandelt über die Datenvorratsspeicherung. Hamstern 2. Der Bundesrat will Daten nicht bloß 6 Monate, sondern ein ganzes Jahr lang speichern. Die Anbieter wie Swisscom sind dagegen.
Für uns bedeutet das, dass wir Umsetzungskosten allein in Höhe von 35 Millionen Franken hätten. Das heißt, die Mehrkosten für die gesamte Branche ist schon sehr hoch.
Und was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette, singt Reinhard May irgendwo. Helmut Schmidt hat uns noch sehr lange sehr viel zu sagen, denn er hamstert über 200 Stangen seiner geliebten Mentholzigaretten. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Zweiter Versuch in Kairo. Die ägyptische Armee will den liberalen Ökonomen und früheren Finanzminister Hassem Al-Beblawi zum neuen Ministerpräsidenten machen. Einzelheiten von Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Nach dem Gewaltausbruch gestern früh mit mehr als 50 Toten versuchen die neuen Machthaber in Ägypten, schnell Klarheit zu schaffen. Gestern Abend gab Übergangspräsident Mansour den Fahrplan bekannt, nachdem die Verfassung geändert und Neuwahlen abgehalten werden sollen. Und jetzt hat sein Büro mitgeteilt, dass Hassem Al-Beblawi neuer Regierungschef werden soll. Al-Beblawi ist Wirtschaftsexperte. Er war bereits 2011, kurz nach dem Sturz des Mubarak-Regimes, Mitglied der Regierung, als Finanzminister und als stellvertretender Ministerpräsident. Er trat damals nach wenigen Monaten im Amt zurück, aus Protest gegen gewaltsame Auseinandersetzungen in Kairos Straßen. Al-Beblawi bekommt jetzt den Posten, für den zuvor auch der ägyptische Spitzendiplomat und Friedensnobelpreisträger Mohammed El-Baradei gehandelt worden ist. Dieser erhält dafür das Amt des Vizepräsidenten, der besonders für Außenbeziehungen zuständig sein soll. Die zweitgrößte islamistische Partei Ägyptens, die Al-Nur-Partei, ist offenbar bereit, Al-Beblawi als neuen Regierungschef zu akzeptieren.
Wir schalten gleich nach Kairo, zuerst aber die Nachrichten des Tages mit Christian Lüscher.
Ein Schweizer Casino muss 3 Millionen Franken Buße bezahlen, weil es einen Spielsüchtigen zu spät gesperrt hat. Diesen Entscheid hat das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen gefällt. Die Eidgenössische Spielbankenkommission hatte das Casino deswegen mit knapp 5 Millionen Franken gebüßt. Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts war dies zu viel. Wie die Spielbankenkommission befand aber auch das Gericht, dass das Casino seine Überwachungspflicht gegenüber dem Spielsüchtigen verletzt habe. Der Mann hatte zwischen 2005 und 2008 an Automaten rund 4 Millionen Franken verloren. Das Geld hatte er veruntreut. Altständerat Bruno Frick soll sein neues Amt als Verwaltungsrat der Finanzmarktaufsicht wie vorgesehen am 1. August antreten. Daran hält Finanzministerin Wittmer Schlumpf fest, trotz des laufenden Strafverfahrens gegen Frick. Aus heutiger Sicht gäbe es keine Veranlassung, auf die Beurteilung zurückzukommen, sagte der Sprecher des Finanzdepartements. Zur Klärung der Vorwürfe hätten verschiedene Gespräche stattgefunden. Weder der Bundesrat noch Frick selber hatten nach eigener Aussage bei der FINMA-Wahl vom Strafverfahren gewusst. In der Schweiz sterben nach wie vor jedes Jahr zwischen 3'000 und 4'000 Personen vorzeitig wegen den Luftschadstoffen, obwohl die Luftqualität in den letzten 25 Jahren deutlich besser geworden ist. Das steht im neuesten Umweltbericht des Bundes. Nach einer Schätzung des Bundesamts für Umwelt führt die schlechte Luft in der Schweiz jährlich zu Gesundheitskosten von über 5 Milliarden Franken. Um die Luftbelastung zu senken, müsse bei Motorfahrzeugen, Industrieanlagen und Heizungen konsequent der höchste Stand der Technik angestrebt werden, so das Bundesamt. Lettland kann auf Anfang nächsten Jahres den Euro einführen. Die EU-Finanzminister haben den Weg freigemacht für die Aufnahme des baltischen Landes in die Währungsunion. Lettland wird das 18. Mitglied der Eurozone. Gemäß einer Umfrage sind zurzeit mehr als die Hälfte der Letten gegen die Einführung der Einheitswährung. Die Europäische Union klagt beim Gericht der Welthandelsorganisation WTO gegen Russland. Es geht um eine Recyclinggebühr von umgerechnet rund 600 Franken, die Russland auf Fahrzeuge aus dem Ausland erhebt. Die Autohersteller in der EU fühlen sich durch die Abgabe benachteiligt. Es handelt sich um die erste EU-Klage gegen Russland seit dessen Aufnahme in die WTO letztes Jahr. Die Weltwirtschaft verliert laut dem Internationalen Währungsfonds IWF bereits wieder an Schwung. Das globale Wachstum werde geringer ausfallen als bisher angenommen, teilte der IWF in Washington mit. Die Organisation rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum von 3,1%. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als bis jetzt prognostiziert. Für 2014 rechnet der IWF neu mit einem Wachstum von 3,8 statt 4%. In Italien ist der Prozess um das Unglück des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia vertagt worden. Grund ist ein landesweiter Streik, an dem einige der beteiligten Anwälte teilnehmen. Der einzige Angeklagte, Kapitän Francesco Schettino, muss sich nun kommende Woche vor Gericht verantworten. Das Aargauer Literaturhaus in Lenzburg hat eine neue Leiterin. Bettina Spörri tritt die Stelle am 1. Oktober an. Spörri war erst am Wochenende als Leiterin der Solothurner Literaturtage zurückgetreten, unter öffentlicher Kritik an ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Zum Sport. Die Schweizer Orientierungsläuferin Simone Nickli hat an der Weltmeisterschaft in Finnland auch über die Langdistanz die Goldmedaille gewonnen, vor zwei Schwedinnen. Erst gestern hatte Nickli Sprintgold geholt. Und Rad. Der deutsche Marcel Kittel hat in Saint-Malo die 10. Etappe der Tour de France gewonnen im Sport. Im Gesamtklassement führt weiterhin der Brite Chris Froome. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 7.944 Punkten plus 1,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.285 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 24,40 gehandelt, der Dollar zu 97,40 Rappen. Das Wetter, morgen im Flachland oft sonnig und nur einzelne Schauer oder Gewitter. In den Bergen und im Süden erneut einige Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt bei 26 bis 29 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Neue Namen für Ägypten. Bedeuten sie auch neue Hoffnung? Unser Gespräch. Umstrittene Vorratsdatenspeicherung in der EU und in der Schweiz. Unbehelligt, sogar durch die Polizeikontrollen, warum Osama bin Laden 10 Jahre unentdeckt in Pakistan leben konnte. Die Gefahr von Cyberattacken für die Schweiz. Und der Duft der großen, weiten Welt. Helmut Schmidts Handvorrat an Zigaretten, so um die 200 Stangen. Das ägyptische Militär hat Hassam al-Beblawi als Premierminister und Mohammed al-Baradei zum Vizepräsidenten nominiert. Astrid Frevel ist für die NZZ Korrespondentin in Ägypten. Frau Frevel, wer ist al-Beblawi?
Beblawi ist ein 77-jähriger Finanzexperte. Er hat beim Internationalen Währungsfonds gearbeitet und war auch bereits nach der Revolution im Jahr 2011, war er für etwa ein halbes Jahr Finanzminister hier in Kairo. Er gehört auch zu den Gründungsmitgliedern der Sozialdemokratischen Partei Ägyptens.
Sie haben es gesagt, er ist 77 Jahre alt. Ist er auch unbelastet politisch?
Er gehört zu diesem Kreis, wie schon gesagt, der Politiker, die nach der Revolution gleich die Regierung übernommen haben. Das sind Leute, die eine Distanz zum Mubarak-Regime hatten und auch internationale Erfahrung hatten. Das zeichnete sie aus, aber darum sind sie auch alle in den 60er und 70er Jahren und sind nicht mehr die Jüngsten.
Wird al-Beblawi von den Muslimbrüdern akzeptiert werden?
Die Muslimbrüder akzeptieren im Moment gar nichts, was von den Putschisten kommt, wie sie die neue Führung nennen. Darum spielt es keine Rolle, wer diese Person ist. Sie akzeptieren weder die Mitglieder der Regierung, noch akzeptieren sie den Inhalt der Verfassungserklärung, die heute Nacht auch veröffentlicht wurde.
Und noch weniger werden sie al-Baradei als Vizepräsident anerkennen.
Ja, das ist klar, weil er ist natürlich eine politische Figur Und darum wurde er aber auch als Vizepräsident nominiert und nicht als Mitglied der Regierung. Bei der Regierung wollte man wirklich eine Technokratenregierung, die nicht sehr politisch exponiert ist. Als Vizepräsident soll er dann vor allem für die internationalen Beziehungen sorgen. Und natürlich sitzt er als Vertreter der 30. Juni-Front, also der Leute, die Morsi gestürzt haben auf der Straße, jetzt im neuen Machtzentrum.
Wie ist eigentlich die Reaktion auf diese zwei neuen Namen in der arabischen Welt?
Ja, die Reaktionen sind jetzt nicht auf diese beiden Namen, sondern klar auf den Eingriff der Armee zu sehen. Es kam heute die Nachricht, dass die Arabischen Emirate 3 Milliarden an Finanzhilfe gewähren werden. Solange die Muslimbrüder an der Macht waren, gab es kein Geld aus Abu Dhabi. Und auch der erste Gratulant nach dem Umsturz war ja der König von Saudi-Arabien.
Besten Dank nach Kairo, Astrid Frevel. Astrid Frevel ist die NZZ Ägypten-Korrespondentin. Der Europäische Gerichtshof EuGH hat sich heute mit der Vorratsdatenspeicherung befasst, mit den elektronischen Spuren, die wir alle hinterlassen, wenn wir im Internet surfen, eine E-Mail verschicken oder ein Telefon benutzen. Denn die Anbieter von Telefon- und Internetdiensten in der EU müssen diese Daten mindestens ein halbes Jahr lang speichern. Das wurde heute am EuGH in Luxemburg angefochten. Der Bericht aus der mündlichen Gerichtsverhandlung von unserem EU-Korrespondenten Urs Bruderer.
Es war eine außergewöhnlich lange Verhandlung und eine außergewöhnlich spannende. Und das, obwohl die Verhältnisse eigentlich sehr klar waren. Auf der einen Seite standen die Kläger. Illegal, unverhältnismäßig und unnütz sei es, sagten sie, dass die Daten über das Kommunikationsverhalten aller Menschen in der EU für mindestens ein halbes Jahr gespeichert werden müssen. Und auf der anderen Seite standen die Verteidiger, also die Vertreter der EU-Institutionen und EU-Länder, die die Vorratsdatenspeicherung zu verantworten haben. Viele schwere Verbrechen ließen sich nur mit dem Rückgriff auf diese gespeicherten Daten aufklären, argumentierten sie. Es waren also die bekannten Positionen. Spannend wurde die Verhandlung wegen der Richter.
The court is taking a very careful, deep look into matter.
Der Gerichtshof behandelt das Thema sehr gründlich und genau, sagte der europäische Datenschutzbeauftragte Peter Hustings nach der Verhandlung. Er sieht das an den vielen präzisen Fragen, die die Richter den Parteien in diesem Verfahren stellten, auch heute während der Verhandlung. Hustings gehört zu den Kritikern der Datenspeicherungsrichtlinie. Er nennt sie den zweifellos größten Eingriff in die Privatsphäre, den die EU je beschlossen habe. Tatsächlich betrifft sie jeden der 500 Millionen Menschen in der EU und jedes Surfen im Internet, jedes E-Mail, jedes Telefongespräch und jedes SMS. Immer wird gespeichert, zwar nicht der Inhalt eines Telefongesprächs, aber alles andere. Also wer, mit wem, wie lang, von wo aus. Die Richter haben vor allem ein Wort immer wieder gebraucht: Verhältnismäßigkeit. Ist es verhältnismäßig, zur Aufklärung einiger weniger Verbrechen die Kommunikationsdaten aller Bürger zu speichern? Stimmt die Balance noch zwischen dem Grundrecht auf Freiheit und dem Bedürfnis nach Sicherheit? Gibt es Zahlen, Daten, Statistiken, die beweisen, dass die gespeicherten Daten notwendig sind zur Verbrechensbekämpfung? Gibt es Vorkehrungen gegen den Missbrauch dieser Daten? Die Befürworter der Datenspeicherung wollten nach der Verhandlung keine Interviews geben. Vor Gericht aber ließen sie keinen Zweifel, dass die Datenspeicherung ausgewogen sei und dass sie sie vor 7 Jahren erst nach sorgfältiger Prüfung angenommen hätten. Das war 2006, kurz nach den schweren Attentaten auf einem Bahnhof in Madrid und die Londoner U-Bahn. Der Zweck der Terrorbekämpfung heiligte damals fast jedes Mittel. Heute sehen das viele Beobachter wieder anders, zumal die Polizei in vielen EU-Ländern dieses Mittel der Datenspeicherung längst nicht mehr nur für schwere Verbrechen einsetzt. Der Vertreter der Regierung Österreichs gab das vor Gericht unumwunden zu. In einem Jahr hätten die Behörden in Österreich 326 Mal auf gespeicherte Daten zugegriffen, 56 Mal mit Erfolg. Und in diesen 56 Fällen ging es um Diebstahl, Suchtmittel, Stalking, Betrug, Raub und Sonstiges. Nicht um Terrorismus und wahrscheinlich auch nicht um organisierte Kriminalität. Diese Ausführungen haben das Gericht erregt. Der österreichische Vertreter musste viele Nachfragen beantworten. Der Anwalt Gerald Otto vertrat einen österreichischen Privatkläger vor Gericht. Er war zufrieden nach der Verhandlung.
Ich bin vorsichtig optimistisch. Der Gerichtshof stellt einige sehr kritische Fragen. Und von den Institutionen sind eigentlich immer nur wiederholt worden, die bisherigen Argumente und Daten fehlen weiterhin, die Notwendigkeit oder wirkliche Nützlichkeit oder eine Verbesserung der Aufklärungsquote darlegen würde.
Tatsächlich haben die Befürworter der Datenspeicherung einmal mehr vor allem mit Einzelfällen argumentiert. In Großbritannien zum Beispiel konnte dank Handydaten der Mord an einem Taxifahrer aufgeklärt werden, so erfuhr man heute, und so weiter. Viel Interesse bekundeten die Richter auch für die Frage, wie lange solche Daten gespeichert werden sollen. Die Richtlinie sagt mindestens 6 Monate, höchstens 2 Jahre. Denkbar ist, dass das Gericht eine Verkürzung dieser Fristen fordert, die Richtlinie also im Juristenjargon für teilnichtig erklärt. Anwalt Otto wäre damit nicht zufrieden.
Eine Teilnichtigkeit wäre ein Pyrrhus-Sieg. Meines Erachtens ist die Richtlinie als Ganzes als nichtig zu betrachten.
Der europäische Datenschützer hingegen kann sich vorstellen, dass die Richtlinie mit erheblichen Ergänzungen in ein Gleichgewicht mit den europäischen Grundrechten auf ein Privatleben und Datenschutz gebracht werden kann. Und er erwartet vom Gericht wohl auch ein solches Urteil.
I would be very, very surprised if this judgment in the end will not have very strong messages.
Ich wäre sehr überrascht, wenn das Urteil nicht sehr starke Botschaften aussenden würde, sagt Peter Hustings. Ob er recht hat, wird sich frühestens in einigen Monaten zeigen.
Urs Bruder aus Luxemburg. Wer hat wen angerufen, wann, wie lange und von wo aus? Die Mobilfunkanbieter müssen diese sogenannten Vorratsdaten auch in der Schweiz aufbewahren, und zwar 6 Monate lang. Der Bund will nun eine längere Frist, stößt damit aber auf Widerstand. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Bei einem Strafverfahren können auch Schweizer Behörden auf die Daten der Telekomfirmen zurückgreifen, wenn es sich um ein schweres Delikt handelt und eine richterliche Genehmigung vorliegt. Stehen diese Vorratsdaten nur ein halbes Jahr zur Verfügung, so reiche das allerdings nicht, sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga. Sie will diese Daten länger zur Verfügung haben und zusätzliche Daten, wie sie mit dem revidierten Bundesgesetz zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs BÜPF vor 4 Monaten vorgeschlagen hat.
Das revidierte BÜPF gibt den Strafverfolgungsbehörden jetzt die nötigen rechtlichen Grundlagen, um den modernen Fernmeldeverkehr zu überwachen, wenn sie schwere Straftaten aufklären müssen. Und in solchen Fällen müssen sie in der Lage sein, Telefongespräche und E-Mails in ihren Ermittlungen auszuwerten und dann vor Gericht gegen mutmaßliche Straftäter auch zu verwenden.
Die Vorratsdaten sollen künftig ein ganzes Jahr gespeichert werden. Zu den Daten der Telefonie sollen die Internetdaten hinzukommen. Während die Telekombranche bereits heute die Daten aus der Telefonie speichert, nicht zuletzt um den Kunden Rechnung zu stellen, tut sie das aber noch nicht bei den Internetdaten. Die Pläne der Justizministerin haben in der Branche deshalb keine Freudensprünge ausgelöst, denn sie kosten. Cablecom, Swisscom, Sunrise und Orange sind deshalb dagegen. Allein die Swisscom schätzt die Kosten für das Speichern der Telefoniedaten auf rund 10 Millionen Franken. Rund ein Viertel sei durch die Strafverfolgung gedeckt, sagt Swisscom-Sprecher Olaf Schulze. Künftig wären es deutlich mehr, etwa 35 Millionen Franken.
Kosten, um zum Beispiel die IP-Daten überhaupt erstmal speichern zu können. Das wird heute noch nicht getan. Solche Daten werden heute gar nicht erhoben von Swisscom. Das heißt, hier muss erstmal investiert werden, um das zu ermöglichen.
Dazu kämen Kosten für den Speicherplatz und die Aufbereitung im Falle einer Anfrage, die eine 24-Stunden-Bereitschaft des Personals verlangt. Ob die Daten ein Jahr lang gespeichert werden sollen, ist auch politisch umstritten. Die FDP folgt zwar der Argumentation der Justizministerin und begrüßt die längere Zeitdauer. Nationalrat Christian Wasserfallen möchte aber die Telekomfirmen bei den Kosten entlastet wissen.
Ich bin nicht der Meinung, dass generell einfach die privaten Firmen für die Umsetzung und auch für diese Strafverfolgungstechnologien zuständig sein sollen und diese bezahlen sollen. Das sind ganz klar hoheitliche Aufgaben und da muss man eine Lösung finden, wer diese betreibt, aber letztlich auch finanziert.
Der liberale Politiker will, dass der Staat die Kosten übernimmt. Die Kosten, so Bastien Giraud, Vizepräsident der Grünen Partei, seien zwar ein Argument, aber nicht das Zentrale. Vielmehr stelle sich die Frage, ob das verhältnismäßig sei. Den Linken ist ein Jahr schlicht zu lang und ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre. Giraud warnt.
Technisch schafft man die Möglichkeiten, diese Daten zu durchsuchen. Und das ist natürlich hochsensibel. Und wenn man diese technische Möglichkeit schafft, hat man immer auch ein gewisses Risiko, dass es nicht nur in der vorgesehenen Möglichkeit, also zur Verbrechensbekämpfung verwendet wird, sondern auch für nicht vorgesehene Möglichkeiten.
Dass solche Bedenken schwerwiegen, ist auch Justizministerin Somaruga bewusst. Ihr Gesetzesvorschlag muss noch durchs Parlament. Die aktuellen Diskussionen um die Überwachung durch die Geheimdienste zeigt, dass das Thema einen sensiblen Nerv trifft.
Wie war es möglich, dass Osama bin Laden 10 Jahre unbehelligt in Pakistan Unterschlupf finden konnte und erst durch die USA aufgespürt und getötet werden konnte? Heute wurde ein 336-seitiger geheimer Untersuchungsbericht bekannt, verfasst von einem Richter des obersten Gerichts, einem General, einem Polizeioffizier und einem Diplomaten, die sogar die Witwen Bin Ladens befragt haben. Diese Kommission schreibt von erstaunlicher, wenn sogar unglaublicher Inkompetenz der pakistanischen Behörden. Ich habe Britta Petersen, die das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung der Deutschen Grünen in Islamabad leitet, gefragt: Gibt es ein besonders prägnantes Beispiel für das Versagen der Behörden?
Ich denke, der Bericht zeigt relativ gut auf, wie komplex die Situation hier in Pakistan ist. Dieses beschriebene kollektive Versagen, Schlampereien, Unfähigkeit, Vernachlässigung von Pflichten, das sind Dinge, die man auch aus anderen Bereichen hier, wenn man mit pakistanischen Behörden zu tun hat, kennt. Und es ist insofern auch gar nicht so überraschend, dass das das Ergebnis ist. Nur ist es natürlich in einem so problematischen Fall wie dem von Osama bin Laden dann nochmal zusätzlich schwierig, wenn sowas dabei rauskommt.
Aber der pakistanische Geheimdienst ISI ist doch berüchtigt gefährlich. Zumindest hat er diesen Ruf bei uns.
Der ist aus guten Gründen berüchtigt. Der untersteht dem Militär und er durchzieht auch diese Gesellschaft hier auf sehr vielen Ebenen. Und das ist das Interessante dabei, dass man sich das häufig so schwer vorstellen kann, wie es eigentlich kommt, dass dieser Geheimdienst, der doch jedes zweite Telefon abhört und der bei jeder Veranstaltung von zum Beispiel auch politischen Stiftungen wie der unseren anwesend ist, nichts davon mitgekriegt haben soll. Das ist das Interessante dabei und ich glaube, das schreibt ja auch der Bericht, dass man nicht ausschließen kann, dass es eine Komplizität auf bestimmten Ebenen des ISI gegeben hat. Dass es dort Mitarbeiter gegeben hat, die wahrscheinlich nicht darüber berichtet haben, wenn sie es gewusst haben, wo sich Osama bin Laden aufhielt.
Sie leben in diesem Land. Was ist für Sie plausibler? Komplizenschaft oder Unfähigkeit?
Ich glaube, das Interessante an diesem Bericht ist, und insofern halte ich das für ein realistisches Bild, was der Bericht zeichnet, dass das beides ist. Also es gibt ja nicht nur den einen Geheimdienst, es gibt mehrere Geheimdienste, die alle ihre Überwachungsnetze haben, wo es Leute gibt, die zum Teil eigenmächtig handeln, die ihre Berichte schreiben darüber, worüber sie das wollen. Es gibt keine zentrale Kontrolle und insofern kann man nicht sagen, Pakistan als solches hat Osama bin Laden bewusst geschützt. Es gibt sehr viele Faktoren, die letztendlich zu diesem Ergebnis geführt haben.
Also die fast schon lustige Geschichte, dass Osama bin Laden in eine Verkehrskontrolle geriet, weil sein Chauffeur zu schnell gefahren sei, das halten Sie für durchaus plausibel, ohne dass es irgendwelche Folgen für ihn gehabt hätte?
Das halte ich für durchaus plausibel, ja.
Und auch, ich meine, das Anwesen, in dem Osama bin Laden lebte und erst noch in der Garnisonsstadt Abbottabad, das fiel doch auf. Es war ein Riesengebäude mit Mauern. Hat sich da niemand gefragt, wer wohnt dahinter?
Diese Frage wurde ja damals schon gestellt, als Osama bin Laden umgebracht wurde von den Amerikanern. Ich persönlich, und das denke ich, ist auch von dem Bericht gedeckt, würde sagen, es gab in Abbottabad sicherlich den einen oder anderen, der das gewusst hat und der das gedeckt hat. Wer es dann gewesen ist, weiß ich nicht, werden wir wahrscheinlich auch nie rausfinden. Aber ich denke, durch den Bericht ist gedeckt, dass man davon ausgehen kann, dass es in bestimmten Teilen des Sicherheitsapparats auch Komplizität gegeben hat.
In welchen Teilen? In unteren, in oberen, in mittleren?
Ich denke, es hat hier natürlich in Pakistan, seit es heute erschienen ist, auch in den Zeitungen überall sofort Rufe danach gegeben, dass Leute zur Verantwortung gezogen werden müssen. Ich, so wie ich das Land kenne, zweifle ich daran, dass das je passieren wird. Wahrscheinlich nie direkt sagen können wird, wer im Einzelnen verantwortlich gewesen ist. Es gibt Hinweise darauf aus anderen Fällen, dass es möglicherweise im Militär, in den unteren Offiziersrängen Leute gibt, die mit radikalen islamistischen Gruppen sympathisieren. Auf der Ebene lässt sich das vorstellen. Bisher aus den oberen Rängen, also das heißt wirklich im Generalstab des pakistanischen Militärs, ist das wohl eher nicht angesiedelt.
Nun enthält der Bericht ja nicht nur Selbstkritik, sondern in den USA werden Gangstermethoden ja sogar ein kriegerischer Akt vorgeworfen. Ist das Rhetorik oder wird das Folgen haben, zum Beispiel auf den Einsatz von Drohnen der USA über Pakistan?
Ach, das Verhältnis zu den USA hier in Pakistan ist ja wirklich ein sehr komplexes. Was die Drohnenangriffe angeht, ist es so, dass man davon ausgehen muss, dass zumindest zum Teil mit Zustimmung der pakistanischen Regierung und des Militärs passiert, auch wenn das öffentlich immer abgeleugnet wird. Es gibt hier durchaus eine ganze Menge Leute, die Drohnenangriffe eigentlich gar nicht so schlecht finden. Das, auch aus verständlichen Gründen, weil eben der pakistanische Sicherheitsapparat ja offensichtlich damit überfordert ist, dieses Problem des Terrorismus im eigenen Land in den Griff zu kriegen.
Wenn dieses Land, das ja auch eine Atombombe besitzt, so inkompetent verwaltet wird, muss man eigentlich noch mehr Angst haben als bislang.
Es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, inwieweit die Sicherheitsmaßnahmen, die es gibt, im Zweifelsfall halten. Wir haben dort neulich zu diesem Thema mit dem Atomphysiker Pervez Hoodboy ein Buch herausgegeben, das heißt Confronting the Bomb, in der es sehr ausführliche Artikel darüber gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das, wie das so oft der Teufel an die Wand gemalt wird, dass das jetzt tatsächlich die Atombombe in die Hand von Terroristen fällt, ist tatsächlich nicht so groß, weil diese Atombomben werden ständig also niemand weiß genau oder kaum jemand weiß genau, wo die sind, die werden ständig hin und her geschoben und so weiter. Aber natürlich ist das ein Faktor, dass man sich vorstellen kann, dass sowas auch immer mal möglich ist. Und es reicht ja schon, es muss ja noch nicht mal eine ganze Atombombe in die Hand von Terroristen fallen, sondern es gibt ja auch das Problem von spaltbarem Material, was auf Schwarzmärkten und so weiter in anderen Teilen der Welt auftaucht.
Britta Pettersen leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung der Deutschen Grünen in Islamabad. Und damit ist es 18.27 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit dem Schutz vor Cyberattacken in der Schweiz. Und nicht ohne meine Zigaretten. Helmut Schmidt sorgt für Schlagzeilen. Auch die Schweiz ist ein lohnenswertes Ziel von Cyberattacken, beispielsweise der Finanzplatz. Daneben gibt es weitere sensible Ziele, von der Stromversorgung über Kraftwerke bis zur Trinkwasserversorgung, die ebenfalls von Computern gesteuert werden. Computersicherheit ist ein Milliardengeschäft. Nur, was ist dabei reale Gefahr und was Panikmache? Antworten aus Zürich von Kurtin Vinzenz.
Die Bedrohung aus dem Netz, sie ist längst Hollywood-Stoff.
Es wird einen systematischen Angriff auf die nationale Infrastruktur geben. Er legt alle Versorgungssysteme lahm. Gas, Wasser, Strom.
In diesem Actionstreifen aus dem Jahr 2007 drohen Hacker die USA und so in der Hollywood-Logik die Welt lahmzulegen. Und wäre da nicht der Held, den Cybergangstern gelänge der perfide Plan. In der Realität gibt es weder den klaren Feind im Cyberspace noch den Held, der allein die Welt rettet. Vor dem Hauptgebäude der Stadt Zürcher Wasserversorgung plätschert ein Brunnen. Die Wasserversorgung, das ist eine sensible Infrastruktur. Läuft etwas schief, kann es viele Leute betreffen. Und wie in vielen Bereichen nimmt auch hier der Computer den Menschen immer mehr ab.
Heutzutage ist es so, dass alle Motoren, Pumpen und Ähnliches auch über Computer gesteuert werden und dementsprechend auch potenziell zumindest verwundbar sind.
Sagt Candide Wüest, Virenjäger bei der amerikanischen Firma Symantec, mit Abstand Marktführer im Milliardengeschäft Computersicherheit. Und Wüest schiebt nach.
Es gab schon Fälle, dass plötzlich eine Pumpe eben das Klärwasser nicht mehr trennen konnte und schlussendlich dann plötzlich Trinkwasser verseucht wird. Gott sei Dank nicht in Zürich, aber zeigt eben, das Szenario ist durchaus denkbar.
Durchaus denkbar, sagt Wüest. Wie wahrscheinlich es aber ist, dazu gibt es keine zuverlässigen Angaben. Eine der wenigen bekannten Zahlen sind diese 500.000 theoretischen Angriffspunkte für Hacker in der Schweiz. Das sind Computersysteme, die übers Internet angesteuert werden können. Dazu gehören auch simple Webcams oder das System, mit dem man die Heizung in seinem Ferienhaus via Handy einschalten kann. Virenjäger Wüest betont aber, auch sensiblere Computersysteme seien in der Schweiz zum Teil immer noch mit zu einfachen Passwörtern geschützt. Und dass immer mehr aus der Ferne via Computer gesteuert werde, sei riskant. Details über besonders schlecht geschützte Systeme oder erfolgreiche Hackerangriffe in der Schweiz nennt Wüest aber keine Unternehmensgeheimnis. Das macht es schwierig, sich über die realen Cybergefahren ein Bild zu machen, bestätigt auch ETH-Dozentin Miriam Dan-Cavelti, Expertin für solche Risiken.
Neutrale Zahlen gibt es eigentlich nicht. Diejenigen, die Zahlen haben, die sind meistens eben auch im Geschäft. Deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, wie groß ist die Gefahr, wie viel sollte man machen, wie viel mehr müsste man machen. Man ist diesem Hype ausgesetzt, deswegen wird teilweise eben dann auch mit der großen Kelle angerührt, mit diesen Hollywood-Szenarien, was da alles schiefgehen könnte.
Sicher ist, auch die Schweiz ist regelmäßig Ziel von Hackerangriffen, auch die Bundesverwaltung. 3 ernstere Hackerattacken gab es in den letzten 5 Jahren allein auf das Außendepartement, das EDA, zuletzt vor einem Jahr. Im Verdacht, ein Heer von Hackern auf westliche Computer angesetzt zu haben, steht China. Was die Angriffe aufs EDA anbelangt, macht der Bund aber keine Angaben über mögliche Täter. Der Bundesrat hat kürzlich beschlossen, mehr Personal für den Schutz gegen Internetangriffe auszugeben und 28 zusätzliche Stellen bewilligt. Vergleicht man die Computersicherheit hierzulande mit anderen Industriestaaten, steht die Schweiz nicht an der Spitze, aber, sagt die ETH-Sicherheitsexpertin,
in den Statistiken, die man kennt, ist die Schweiz meistens im oberen Drittel, was die Computersicherheit anbelangt.
Und die Schweizer Kleinräumigkeit erweist sich bei der Computersicherheit als Vorteil, erklärt Symantec-Virenjäger Wüest wieder am Beispiel der Wasserversorgung.
Die Trinkwasserversorgung ist sehr häufig dezentral. Wie in der Stadt Zürich fällt die eine Station aus, kann immer noch vom zweiten Reservoir Wasser nachgeliefert werden, weil das eben doch noch getrennt ist.
Und so lautet das Fazit wohl, dass in der Schweiz durchaus ein System Opfer eines Hackerangriffs werden kann. Und die Folgen können für die Betroffenen unangenehm und auch teuer sein. Dass ein solcher Cyberangriff aber apokalyptische Ausmaße annimmt, bleibt nach menschlichem Ermessen eine Hollywood-Fiktion.
Und wir bleiben bei der Gefahrenvorsorge. Altkanzler Helmut Schmidt habe vorgesorgt, erzählte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück an einer Wahlveranstaltung in Karlsruhe. Für den Fall nämlich, dass die EU Menthol-Zigaretten verbietet. Er habe 200 Stangen seiner Lieblingsmarke gebunkert. Schmidt hat das nicht bestätigt, wird er auch nicht, meint Kasper Selk.
Schmidt redet nicht groß über seine Raucherei, er tut es einfach. Helmut Schmidt regierte noch zu einer Zeit, als im Fernsehen beispielsweise noch munter geraucht wurde. In Diskussionssendungen, so banal hießen die damals halt, in Diskussionssendungen rauchte manchmal der ganze Kreis. Wenn Helmut Schmidt heute in einer Talkshow auftaucht, dann sieht das wieder genauso aus. Dann wird aus der Talkshow wieder eine Diskussionssendung. Zum einen, weil Schmidt sich nach 2 Sätzen die erste von vielen Zigaretten anzündet und zum zweiten, weil der alte Herr altmodisch und stur darauf besteht, nicht ständig von einer nervösen Moderatorin unterbrochen zu werden, einen Gedanken auch wirklich fertig entwickeln zu dürfen. Schmidt raucht überall, in jedem Studio, egal wie groß das Rauchverbot angeschrieben steht. Seine Analysen, seine beißende Kritik zum schwachen, überzeugungslosen Europakurs der Kanzlerin entsteigt immer großen Rauchschwaden. Eine Art Orakel. Es verlangt, vom blauen Dunst umgeben, immer mehr Europa, mehr Mut zu Europa. Nun hat aber umgekehrt Europa selber immer mehr Mut. Etwa den Mut, Zusatzstoffe in Zigaretten zu verbieten, wie etwa Menthol. Das hält Schmidt für unsinnige Regulierungswut. Er denkt nicht daran, sich dem zu beugen. Dass ausgerechnet Brüssel, ausgerechnet aus Helmut Schmidt einen Gesetzesbrecher oder besser Gesetzesumgeher, sozusagen einen Nikotinoptimierer macht, entbehrt nicht der Ironie. Wir reden immerhin von dem Kanzler, der in den 70er Jahren den Terroristen der RAF die Stirn geboten, denen in der Verteidigung von Recht und Gesetz auch dann nicht nachgegeben hat, als es um das Leben von Dutzenden Geiseln ging. Der Rechtsstaat muss verteidigt werden, war damals seine Maxime und er hat sich durch keine Drohung davon abbringen lassen. Seine Überzeugung grenzte bisweilen an Sturheit, dabei ist es offenbar geblieben. Dass er mit seiner Haltung möglicherweise ein ziemlich schlechtes Beispiel abgibt, interessiert ihn nicht. Er ist schließlich nicht irgendwer. Das weiß seine Partei und legt ihm, wenn er zu Besuch kommt am Parteitag, jeweils ein Päckchen Zigaretten gerade schon bereit. Mit Zusatzstoff. Auch wenn für die übrigen 2000 im Saal das Rauchen feuerpolizeilich streng verboten ist. Wer sonst hat schon ein Orakel in der eigenen Partei?
Kasper Selk. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.